Anfang November gab es eine Meldung über einen spektakulären Kunstfund in München. Im Jahr 2012 wurden in einem einfachen Wohnungsblock über 1400 Bilder gefunden. Unter den sichergestellten Kunstwerken befanden sich Bilder von bislang ja unbekannte Bilder von Otto Dix oder Marc Chagall oder bekannte Bilder, aber verschollene Bilder von Picasso, Nolde, Klee, Liebermann, Kokoschka, Dürer. Alles große Künstler. Es waren Meisterwerke, die bisher kein Mensch kannte oder die lange verschollen waren. Und der Wert dieser Bilder wurde auf circa 1 Milliarde Euro geschätzt. Es ist ein unglaublicher Fund. Ein Kunstschatz aus der Zeit der klassischen Moderne. Der Fokus schrieb dazu am 5.11.2013 auf seiner Internetseite: Der Fund in München gilt als Sensation. Die Geheimhaltung des Falls durch die Behörden gilt als Skandal. Und tatsächlich ranken sich viele Geheimnisse um diesen Fund. Wurden diese Kunstwerke schon 2011 entdeckt oder doch erst 2012? Passen so viele Bilder in eine kleine Wohnung überhaupt rein? 1400 Gemälde in einer kleinen Wohnung? Wo sind die Gemälde jetzt eigentlich gelagert? Wer hat diese Bilder jetzt? Warum erfährt man plötzlich so wenig von diesem Fall? Immerhin, wir haben was erfahren, aber danach war das Thema auch ganz schnell wieder vergessen. Ich glaube, eine ganz andere Sammlung von Bildern ist in weiten Teilen von Deutschland ebenfalls verschollen und der Wert dieser Bilder ist noch viel höher als der Wert der Bilder, die in München gefunden wurden. Aber dazu werde ich später noch einmal kommen. Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, haben mir schon öfters erzählt, dass sie in der Schule ein Bild von Gott malen sollten. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie in der Kirche und im Kindergottesdienst gelernt haben, man soll sich kein Bild von Gott machen. Und damit haben sie recht, denn in den 10 Geboten finden wir Gottes Aufforderung, du sollst dir kein Bildnis noch ein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat doch jeder von uns ein Bild von Gott im Kopf. Wir stellen uns Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor. Für den einen ist Gott vielleicht ein liebender Vater, jemand, der sich fürsorglich um sein Kind kümmert. Und für andere Menschen ist Gott ein Tyrann, der alles überwacht und genau aufpasst, ob wir etwas falsch machen und uns dafür dann bestraft. Wieso wir diese Bilder im Kopf haben, wie diese Bilder gefüllt sind, das ist noch was ganz anderes. Aber jeder von uns hat eine Vorstellung von Gott. Vor einiger Zeit habe ich in Mettmann in meiner ehemaligen Gemeinde mal über den Psalm 139 gepredigt. Meine Kernaussage in dem Psalm war, dass es gut ist, dass Gott da ist und dass Gott auf mich aufpasst. Egal wie meine Lebenssituation ist, Gott begleitet mich. Und später kamen einige ältere Leute aus der Gemeinde zu mir und sagten, dass sie zum allerersten Mal so eine Auslegung zu diesem Psalm gehört haben. Bisher hatten sie immer nur diese Auslegung gehört. Pass genau auf, was du tust. Gott beobachtet dich. Der guckt dir genau auf die Finger und wehe, du machst was falsch. Es ist interessant, wie unterschiedlich so ein Psalm ausgelegt werden kann, je nachdem, welches Gottesbild man hat. Und das, obwohl wir hier über die gleiche Stelle reden, kann es so unterschiedlich verstanden werden. Schauen wir in die Bibel hinein, dann finden wir viele Vergleiche und Bilder, die für Gott benutzt werden und von denen ich heute gerne mal einige Punkte herausgreifen möchte, um mit uns gemeinsam darüber nachzudenken. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, wichtig für uns, diese Selbstbildnisse von Gott zu kennen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, weil sie uns im Alltag helfen, mit Gott zu leben. Ich glaube, wenn man die gesamte deutsche Bevölkerung sieht, ist das wohl bekannteste Bild von Gott das Bild eines Richters. Viele Menschen sind mit dem Kinderlied aufgewachsen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und die Vorstellung von Gott ist davon geprägt worden, dass Gott jeden kleinen Fehltritt von uns registriert, genau aufpasst und uns gleich auch bestraft. Und Gott wird dabei eine Eigenschaft zugeschoben, die so nicht richtig ist. Ich glaube, wenn wir so Gott sehen, dass er uns bestrafen möchte, dass unser Leben eigentlich gar nicht gut genug ist und Gott da eingreifen muss, dann kommen wir einem islamischen Gottesbild sehr nahe, wo die guten und die schlechten Taten im Leben abgewogen werden und am Ende des Lebens wird geguckt, reicht es jetzt für den Himmel oder nicht? habe ich genug gute Taten getan oder eben nicht? Und trotzdem ist dieses Bild des Richters ein wichtiges Bild in unserem Gottesbild. Denn jeder Mensch muss am Ende seines Lebens vor Gott Rechenschaft ablegen über das, was er gesagt und was er getan hat. Oder auch über das, was er nicht gesagt und nicht getan hat. Und Gott wird jeden Menschen eines Tages richten. Ich glaube, manchmal versuchen wir das so ein bisschen zu leugnen, an die Seite zu schieben und vielleicht auch unsere eigenen Fehler als nicht ganz so wichtig und ganz so relevant darzustellen. Denn wenn es kein Gericht gibt, dann ist es ja auch nicht so wichtig, wie ich mich verhalte. Aber Gott warnt uns sehr eindringlich vor diesem Tag des Gerichts. Im Hebräerbrief, im Kapitel 10, Vers 31, sagt er: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber gleichzeitig bietet Gott uns auch eine Hilfe an, wie wir in diesem Gericht bestehen können. Und dazu möchte ich aus Römer 3, die Verse 22 bis 26 gerne lesen. Gottes Gerechtigkeit aber kommt durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der den Glauben an Jesus hat. Also Gott ist ein Richter, der uns vor dem Gericht warnt und uns gleichzeitig aber auch sagt, wie wir durch dieses Gericht gut durchkommen. Das ist, glaube ich, so das bekannteste Bild von Gott, was wir in Deutschland bei vielen Menschen finden. Gott ist ein Richter und er passt genau auf. Aber er ist eben nicht jemand, der genau aufpasst, sondern der uns vor dem Gericht warnt und uns durch dieses Gericht hindurchführen möchte. Ein anderes Bild, das viele Menschen in Deutschland über Gott haben, ist ein Bild im Prinzip von einem leeren Bilderrahmen. Nämlich die Behauptung, dass sie sagen, es gibt Gott nicht. Gott existiert gar nicht. Und wenn es ihn gibt, dann hat er kein Interesse an uns. Weil wenn es Gott geben würde, dann müsste ich ihn ja auch irgendwo spüren und erleben können. Vielleicht kann man sich Gott gerade noch so als so einen alten Mann mit weißem Bart vorstellen, der aber keinen Einfluss auf diese Welt hat, der nicht eingreift. Im Gespräch mit Menschen erlebe ich das immer wieder, dass Leute sagen, wenn Gott existieren würde, dann müsste ich ihn doch irgendwie erleben können. Da müsste Gott doch irgendwelche Dinge auf dieser Welt verändern können. Tatsächlich ist es aber so, dass ich eigentlich keine Person kenne, doch eine Person weiß ich, aber ansonsten kenne ich niemanden, wo die Personen sagen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Fast alle Leute glauben, dass es einen Gott gibt. Selbst Leute, die sich als Atheisten bezeichnen, haben oft eine Vorstellung von einem etwas höheren Wesen. Wenn man da ein bisschen ins Gespräch kommt, merkt man plötzlich, dass dieser Satz, es gibt keinen Gott, gar nicht so gemeint ist. Für Kinder bis zum Ende des Grundschulalters ist es übrigens überhaupt keine Frage, ob es einen Gott gibt. Es ist völlig natürlich, dass ein Gott existiert. Unabhängig von Kultur und Schicht, Kinder bis zum Ende der Grundschule glauben, ja, es gibt einen Gott. Und dieses Nicht-Gottesbild, also dieser leere Bilderrahmen, der scheint also erst im Laufe der Jahre anerzogen zu sein, durch unsere Gesellschaft, durch die Prägung, die wir erleben. Und Gott sagt im Buch Prediger selber, dass er den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also das Verlangen nach ihm hat er jedem Menschen ins Innerste hineingelegt. Jeder Mensch sucht nach Gott. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dass manche Leute sagen, es gibt keinen Gott, dann überhören wir schnell die Leute, die erzählen, dass sie Gott erlebt haben. Und Menschen, die Gott bezeugen können. Aber was machen wir mit solchen zum Teil übernatürlichen Berichten? Wie passen diese Dinge in unsere Gedanken hinein, wenn wir Dinge im Leben nicht rational erklären können? Kommt da nicht unweigerlich die Frage nach Gott ins Spiel? Einige Beispiele von Leuten, die ich selber kenne. Bei einem Missionseinsatz in Polen wird für kranke Menschen gebetet. Eine Frau hat sichtbar unterschiedlich lange Beine und für diese Frau wird gebetet, dass sie gesund wird. Und am nächsten Tag ist sie geheilt und die Beine sind gleich lang. Also ich kenne die Person, die das erlebt hat. Es ist nicht so, ich kenne jemanden, der jemanden weiß, der einen Freund hat, der einen Bekannten hat, der also über 100 Ecken, sondern ich kenne die Person, die das erlebt hat. Oder eine andere Geschichte. Ein Mann bekommt von verschiedenen Ärzten eine Krebsdiagnose gestellt. Nach vielen Gebeten in der ganzen Welt sind die Bilder bei den nächsten Untersuchungen sauber und der Krebs ist für die Ärzte völlig unerklärlich weg. Ein drittes Beispiel. Eltern wird in der Schwangerschaft gesagt, dass ihr Baby nicht lebensfähig sein wird und dass sie das Kind besser abtreiben sollen. Die Eltern entscheiden sich, Gottes Gebot nicht zu töten, zu beachten, und das Kind lebt seit einigen Jahren ein völlig normales Leben. Dinge, die unerklärlich sind, wo wir merken, hier greift Gott ganz konkret mit ganz großen Dingen in unser Leben hinein. Und dazu kommen viele Beispiele von Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Menschen, die bezeugen, dass Gott auf eine ganz übernatürliche Art und Weise in ihr Leben eingegriffen hat. Mein Fazit aus diesen Berichten, nicht nur aus diesen Berichten, aber aus dem, was man so lesen kann und hört von anderen Menschen, selber erlebt, Gott ist da und er ist erfahrbar. In Jeremia 29 sagt Gott, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das nächste Bild, wie Gott sich in der Bibel vorstellt, ist das Bild des Vaters und der Mutter. Das mag vielleicht ein bisschen verwundern, da wir Gott eigentlich immer nur als Vater kennen und Jesus uns auch im Vater unser lehrt, dass wir Gott als Vater ansprechen. Aber schauen wir mal ein bisschen intensiver in die Bibel hinein, dann sehen wir, dass Gott viele Eigenschaften hat, die wir generell auch Müttern zuschreiben. Aber er beschreibt sich eben auch selbst als Mutter. Dass er diese Eigenschaften einer Mutter hat. Wenn wir über Gott nachdenken, als Eltern, als Vater und Mutter, dann geht es darum, dass sich jemand um uns kümmert, dass sich jemand darum kümmert, dass wir versorgt sind, so wie sich Eltern um ein kleines Baby kümmern. Und ich glaube, hier kommt ein ganz wichtiges Bild für uns ins Spiel, nämlich das eigene Elternbild. Wie haben unsere Eltern uns geprägt? Wie habe ich selber meine Eltern erlebt? Waren es liebevolle Eltern? Haben sie sich um mich gekümmert? Oder habe ich mich als Kind alleine gefühlt? Oder habe ich vielleicht durch meine Eltern sogar schreckliche Dinge erlebt? All das sind Erfahrungen, die wir mitbringen, die unser Gottesbild prägen. Und für manche Leute wird es durch diese Erfahrungen besonders schwierig, Gott auch als Vater zu sehen. Mein Vaterbild ist so schlecht, wenn Gott so sein soll wie ein Vater, dann möchte ich diesen Gott nicht haben. Ich glaube, wenn man so geprägt ist, dass man vielleicht eine schlechte Kindheit hatte, weil man schlechte Eltern hatte, dann ist man geneigt, diese Dinge auf Gott zu übertragen und Gott genauso zu beurteilen, wie man vielleicht zu Recht die eigenen Eltern beurteilt. Für Kinder auch wieder das Beispiel im Kindergottesdienst, die kleineren Kinder, dass das Bild, was sie von den Mitarbeitern haben, ist das Bild, wie sie Gott sehen. Das heißt, wenn wir mit kleineren Kindern zu tun haben, dann sehen in unserem Verhalten die Kinder Gott. Und ich glaube, es ist an manchen Stellen schwierig, das genau einzuordnen, zu sagen, okay, ich habe ein bestimmtes Elternbild, meine Eltern waren so, und Gott stellt sich auch als in diesem Elternbild vor. Aber er stellt sich als ein liebevoller Vater vor. Denn sein Wesen ist Liebe und Güte durch und durch. Das, was wir vielleicht bei unseren leiblichen Eltern manchmal nicht finden, Gott hat diese Eigenschaften. Er sagt zum Beispiel in Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, der wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse, die wir in der Bibel finden, die viele Menschen auch auswendig können, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Gott ist Liebe durch und durch. Und egal wie unser Elternbild geprägt ist, Gott hat diese Eigenschaften. Ja, man sieht das in seinem Schöpfungshandeln. Er schafft den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und als Frau. Gott hat uns mit ganz unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Aufgaben geschaffen. Das sogenannte Gender Mainstreaming, in dem wir heute als Gesellschaft stehen, versucht, diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau aufzuheben. Aber Gott hat den Menschen als Abbild geschaffen, als Mann und als Frau, und deswegen vereint er auch die Eigenschaften, die wir primär einem Vater oder einer Mutter zuschreiben, in sich. Allerdings ist es so, dass Gott diese Eigenschaften nicht wertet, dass er sagt, der Mann ist besser, weil er das kann, oder die Frau ist besser, weil sie das kann, sondern Gott hat Mann und Frau ganz unterschiedlich geschaffen, um eben zu zeigen, wie er selber auch ist. Und es ist egal, wie unsere persönliche Geschichte mit Eltern aussieht. Gott möchte für uns dieser Gott sein, der die Eigenschaften von Vater und Mutter hat. Da gibt es Zeiten der Ermunterung, Zeiten der Ermahnung, Zeiten, in denen wir einfach mal in den Arm genommen werden. Aber vor allem dürfen wir das Wissen haben, dass Gott etwas Gutes mit unserem Leben vorhat. Und dass er immer für uns da ist, egal wie schwierig und auswegslos unsere Situationen erscheinen. Das nächste Bild, mit dem Gott sich in der Bibel vorstellt, ist gerade schon so ein bisschen mitgeschwungen. Es ist das Bild des Schöpfers bzw. des Töpfers. Gott hat nämlich nicht nur die Welt gemacht, sondern er hat jeden Einzelnen von uns gestaltet. So wie ein Töpfer verschiedene Gefäße gestaltet, hat Gott uns auch ganz unterschiedlich gemacht. Dazu möchte ich gerne aus dem Psalm 139 einige Verse vorlesen, wo David erkennt, wie Gott ihn und uns gestaltet hat. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Da sagt David über Gott, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich im Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sah in deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Ich glaube, diese Erkenntnis von David ist auch für uns total wichtig, zu sehen, dass Gott uns jeden Einzelnen einzigartig geschaffen hat. Oft vergleichen wir uns mit anderen und übersehen dabei, welche Fähigkeiten wir selber haben. Insbesondere im Alten Testament, in den Propheten Jeremia und Jesaja, werden diese Bilder von dem Töpfer aufgegriffen. Da ist jemand, der gestaltet, da ist jemand, der eine Form gibt, und jedes getöpferte Gefäß hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Als Blumenvase, als Trinkgefäß, was auch immer der Töpfer sich gerade gedacht hat, was er machen möchte. Und ähnlich ist es bei Gott, dass er uns halt auch auf unterschiedliche Art und Weise gemacht hat, jeden zu einem ganz bestimmten Zweck. Aber wir hadern oft damit, wie Gott uns gemacht hat und sind gar nicht so zufrieden mit dem, was er uns gegeben hat. Da sagt auch Jesaja, weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände? Also auf der einen Seite ist Gott ein liebevoller Gestalter, der möchte, dass sein Töpferwerk, also wir Menschen, gelingen und unserem eigentlichen Zweck zugeführt werden, nämlich Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. Gleichzeitig warnt Gott aber auch davor, gegen seinen Schöpfer aufzubegehren und sich selbst zu Gott zu machen. Wie oft sind wir versucht, selber zu bestimmen, was gut für unser Leben ist? Und Gott lassen wir dabei völlig außen vor. Das ist erstens eine Missachtung Gottes und zweitens hilft es uns auch, zumindest langfristig, nicht weiter. Gott hat uns nicht nur geschaffen, sondern er hat uns auch einige Regeln mit auf den Weg gegeben, die für unser Zusammenleben als Menschen wichtig sind. Nicht, um uns einzuschränken, sondern weil er weiß, dass es uns gut geht, wenn wir uns an seine Gebote halten, wenn wir uns an seine Gebrauchsanweisung fürs Leben halten. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir als Geschöpfe Gottes wundervolle Gefäße sind, die Gott gemacht hat, dass wir etwas Einzigartiges sind? Oder erheben wir uns wie der Ton in der Bibel gegen den Schöpfer? Ich möchte gerne noch ein letztes Bild von Gott vorstellen, das wir in der Bibel finden. Er ist König der Könige und Herr aller Herren, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden. Ich glaube, dass wir manchmal ziemlich freundschaftlich und kumpelhaft und auch oberflächlich mit Gott umgehen. Ja, er ist für mich da, jederzeit. Ja, er liebt mich, ohne Kompromisse. Ja, er ist ein Freund. Aber er ist eben auch ein König. Ich stelle mir Begegnungen mit Gott manchmal so vor, wie man das so aus so Filmen kennt. Wenn so ein Thronsaal gezeigt wird, es ist eine riesige Halle und ganz am Ende sieht man ganz klein den Thron. Allein der Raum flößt schon eine riesige Ehrfurcht ein, wenn man hineinkommt und weiß, ich habe gleich eine Begegnung mit dem König. In der Mitte liegt ein langer roter Teppich, der bis zum Thron führt. Der Saal ist fantastisch beleuchtet und man spürt, es ist eine ganz besondere Atmosphäre, wo man sich jetzt diesem König nähern kann. Die Frage ist, wie würden wir uns selber in so einem Thronsaal verhalten? Würden wir uns vorher überlegen, was wir sagen? Würden wir uns irgendwo hinsetzen und den König einfach missachten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir würden doch alles daran setzen, bei diesem König einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und wir wären dankbar, dass uns so ein König überhaupt empfängt. Manchmal wünsche ich mir für mich persönlich, dass ich Gott viel mehr als so ein König sehe. Manchmal wünsche ich mir noch mehr Ehrfurcht vor Gott. Eine Ehrfurcht, die ich vielleicht vor ganz wichtigen politischen Personen hier auf der Erde hätte. Vor einem König, wie ich mich verhalten würde, wenn ich den König von einem bestimmten Land treffen würde oder vielleicht die Bundeskanzlerin. Da ist man plötzlich jemand ganz anderes und versucht, alles perfekt zu machen. Und diese Ehrfurcht, ich glaube, wir haben sie an vielen Stellen, aber an vielen Stellen würde uns diese Ehrfurcht auch noch viel mehr helfen, Gott anzubeten. Ich glaube, Gott gewährt uns gerne eine Audienz. Er möchte uns gerne bei sich haben. Die Frage ist, wie begegnen wir Gott dabei? Begegnen wir ihm auch mit diesem Respekt oder begegnen wir ihm immer als diesem guten Kumpel, diesem Freund, diesem Helfer? Ich glaube, dass unsere Anbetung Gottes viel intensiver wird, wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott auch haben, wenn wir so vor Gott kommen können. Und das Beste bei diesem König ist, vor ihm brauche ich keine Scheu und keine Scham haben. Gott liebt mich so, wie ich bin, und er sehnt sich danach, dass ich zu ihm komme. Denn dieser König ist gleichzeitig auch ein Vater, der sich freut, wenn sein Kind nach Hause kommt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir im Lukasevangelium im Kapitel 15 nachlesen können, ist sicherlich vielen bekannt. Als der Sohn sein Leben so richtig in den Sand gesetzt hat, will er voller Scham nach Hause zurückkehren, Buße tun, um Vergebung bitten. Und der Vater, beziehungsweise der König, steht auf, läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Weil das Kind bußfertig war, ist der Vater ihm direkt entgegengelaufen, weil es ihn geliebt hat, weil der Vater froh war, dass sein Kind wieder da war. Und der Weg zu Gott, dem Vater und dem König, der ist für jeden von uns frei. Die einzige Bedingung ist, dass wir umkehren und um Vergebung bitten. Es ist egal, wie unser Leben aussieht. Gott sagt nicht, du musst erst das oder das in Ordnung bringen, sondern er wartet darauf, dass wir als Kinder zu ihm zurückkommen. Es gibt in der Bibel noch einige weitere Bilder, wie Gott sich uns vorstellt, und ich möchte einige davon nur noch nennen. Gott ist ein Arzt, der sich meiner inneren und äußeren Verletzungen annimmt. Er ist wie ein Gärtner, der sich darum kümmert, dass Pflanzen gedeihen. Er ist wie ein Sämann, der dafür sorgt, dass Samen gestreut werden, also dass andere Menschen von ihm hören. Er ist der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Gott ist wie ein Fels und eine Burg. Er gibt uns Sicherheit und er beschützt uns. Gott ist wie ein Liebhaber. Schauen wir in das Hohelied der Liebe hinein, sehen wir, wie sehr sich Gott nach uns Menschen sehnt. Und dafür ist er in Jesus Christus Mensch geworden. Und Jesus ist der Friedefürst, der Frieden bringt und der sich für Frieden einsetzt. Gott stellt sich in der Bibel mit ganz, ganz vielen Bildern vor. Ich glaube, es sind Bilder, die dazu beitragen, dass wir Gott immer besser kennenlernen und ihn anbeten können. Und wie viel besser geht es uns, diese vielen Bilder von Gott zu haben, im Vergleich zum Beispiel zu Mose, dem Gott nur sagte, ich bin, der ich bin. Manche dieser Bilder machen einigen von uns Probleme, weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Aber Erfahrungen mit anderen Menschen ändern nichts daran, dass Gott diese guten Eigenschaften hat. Wenn wir jetzt so verschiedene Bilder von Gott uns angesehen haben, dann müssen wir uns Gedanken machen, und eine Sache fragen. Was bestimmt eigentlich was? Bestimmt mein Bild von Gott, mein Denken über Gott? Presse ich Gott in so einen Bilderrahmen rein und sage, so ist Gott und anders kann er nicht sein? Oder bestimmt Gott selbst das Bild, das ich von ihm habe? Ist es ein Bild, was verändert werden kann, weil ich Gott auf eine ganz neue Art und Weise erfahre und erlebe? Und nun möchte ich ganz gerne nochmal auf den Einstieg der Predigt zurückkommen. Anfang November wurden unbekannte bzw. verschollene Bilder in München gefunden, deren Wert auf ca. 1 Milliarde Euro geschätzt wurde. Der Fokus schrieb dazu, der Fund in München gilt als Sensation, die Geheimhaltung des Falls durch die Behörden als Skandal. Und genau so ist es auch mit unseren Gottesbildern. Vielleicht war das eine oder andere für dich neu. Vielleicht war das eine oder andere für dich eine Sensation. Vielleicht hast du diese vielen Bilder bei dir zu Hause in der Wohnung gehortet. Der Fokus sagt uns zu den ganzen Bildern, die Geheimhaltung gilt als Skandal. Es wird Zeit, dass wir wieder mit Menschen über unseren Glauben reden. Es wird Zeit, dass wir Angela Merkels Aufruf im Bundestag ernst nehmen. Sie sagte 2010 im Bundestag:
Lass uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lass uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Wie oft machen wir denn das?
Worte von unserer Bundeskanzlerin, die im Bundestag gesagt worden sind. Und ich glaube auch Worte, denen wir uns stellen müssen. Lasst uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lasst uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Wie oft machen wir denn das? Ihr könnt euch ja mal selber die Frage stellen, wann ihr das letzte Mal mit anderen Menschen über euren Glauben gesprochen habt. Wann ihr ein Gottesbild vorgestellt habt oder wann ihr vielleicht so ein Gottesbild einfach bei euch zu Hause versteckt habt. Weil ich glaube ja an Gott und das reicht ja. Ich glaube, es geht nicht nur darum, wie Angela Merkel das hier sagte, dass wir über das Christentum reden, sondern dass wir Gott unseren Mitmenschen wieder vorstellen. Gott als einen liebenden Vater, als einen Richter, als einen Hirte, als einen Schöpfer, als einen König oder als Arzt. Und das Schöne ist, Gott offenbart sich jedem so, wie er es am nötigsten braucht. Fang an, Gott für sein Wesen anzubeten und lass es nicht zum Skandal kommen, indem du die Bilder für dich alleine hortest. Amen.